Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit Martin Kaiser. Martin ist Teil der Geschäftsführung von Greenpeace und hat in diesem Zusammenhang sicher einiges Spannendes zu erzählen. Martin, bist du so lieb, kannst du dich mal kurz vorstellen? Viele Leute kennen dich von Greenpeace, aber was genau machst du da eigentlich?
Ja, ich bin Martin Kaiser und ich bin geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland. Habe also einen der aufregendsten und interessantesten Jobs, die ich mir vorstellen kann zumindest. Und bin da vor allem auch dafür zuständig für unser Programm. Also was machen wir für Kampagnen in Deutschland, aber auch in Europa. Also sehr, sehr spannend.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, und vielleicht auch noch mal was zu Greenpeace. Ich weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber nehmen wir mal an, ich würde jetzt sagen, ach, das ist ja ein schöner Verein, da werde ich Mitglied. Geht das?
Klar.
Also Fördermitglied, ja, stopp, das bin ich auch. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Mitglied und Fördermitglied, oder?
Ja, also wir haben wirklich eine tolle Unterstützung in der Gesellschaft. Wir haben über 600.000 Menschen, die uns finanziell unterstützen, was uns eine unglaubliche Freiheit gibt in dem, was wir tun, weil wir nur Privatspenden auch annehmen, keine Spenden von Firmen oder von offiziellen Behörden. Und wir haben ungefähr 70 Millionen Fördereinnahmen im letzten Jahr gehabt, wo wir ein Drittel an die internationale Organisation geben, aber ansonsten können wir hier wirklich tolle Kampagnen machen für den Umweltschutz. Und Mitglied, wir haben einen kleinen Mitgliedverein sozusagen und kleine Mitgliedschaft, die dann im Grunde den Aufsichtsrat einsetzen, dann auch die Geschäftsführung der Aufsichtsrat einsetzt. Und in so sind wir dann aufgestellt und organisiert.
Also man kann euch nicht unterwandern, wenn man das wollte. Dahin zielt eigentlich meine Frage. Also ich meine nicht, dass ich das vorhab, aber ich wäre jetzt so ein erzkonservativer Bäumeabholzer und würde sagen, die Politik von Greenpeace, die werden wir jetzt mal so schleichend verändern. Das ging also nicht so einfach, ne?
Nein, also die Mitglieder von uns, das sind wirklich überzeugte Greenpeacer und wollen, dass wir unbequem sind, dass wir uns einmischen und vor allem Veränderungen auch bewirken dann in dem, was wir tun.
Ja, und ihr tut ja einiges. Aber wenn wir es mal so ein bisschen zurückrollen, so 20 Jahre zurück oder 30 Jahre zurück, da habe ich damals das Gefühl gehabt, nee, aber das habe ich eigentlich in den letzten Jahren verstärkt, dass der Wald als Thema insgesamt, also nicht speziell bei euch, sondern insgesamt beim Naturschutz nicht so sehr im Fokus stand, weil man gemeint hat, da ist noch einigermaßen die Welt in Ordnung, oder täuscht der Eindruck?
Ja, ich habe Forstwirtschaft studiert, so Ende der 80er, Anfang der 90er und stand ja dann vor der Entscheidung, ob ich verbeamteter Förster werde in Bayern oder nicht und habe mich dann dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, ich kann mir schon viel zutrauen, aber gegenüber so einer großen Verwaltung zu gewinnen und die neu auszurichten, wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Und habe mich dann schon sehr stark forstpolitisch engagiert. Und ich habe vor 3 Wochen einen alten Tagungsband in die Hand bekommen, den ich damals erstellt habe nach einer Tagung zu Klima und Forstwirtschaft. Und es war hochinteressant, schon damals die Forderungen, die jetzt im Raum stehen und natürlich noch akuter sind als damals, die haben wir schon damals formuliert. Also wir waren forstpolitisch engagiert, auch dann die Verbände. Aber ich glaube, das Öffentlichkeitsfenster, was sich jetzt aufgetan hat, das gab es dann Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre einfach nicht mehr, was sehr schade war.
Ja, und mal ganz nebenbei, du warst ja dann auch ein Jahr im Referendariat, vermute ich mal, ne? Oder bist du da nicht?
Das ist
oder?
Eine lustige ja, doch, Geschichte. Ne?
Ja, nein, weil, war ich da, nicht. Da bist, das ist, ach, da warst du nicht, weil sag mal, normalerweise, das ist eigentlich mein Running Gag, dass jeder Förster, jeder Forstwissenschaftler, Forstwirt ein Jahr frisiert wird in der Forstverwaltung als Referendar, als Beamter oder Beamtin im Vorbereitungsdienst und das ist so ähnlich, als wenn jeder Tierschützer erstmal ein Praktikum bei Tönnies machen müsste.
Aber absolut. Du nicht. Nein, bist du da drüber bei mir waren es 3 Tage. Ich war, ich hatte dann nach dem Vorstudium bin nach Kanada gefahren, war dort an der Universität für einen Monat und habe mir dann 2 Monate dieses Land angeguckt und habe einerseits diese tollen Wälder gesehen, da an der Westküste, Vancouver, wenn man da hochfährt, kennst du, sowas Tolles habe ich noch nie gesehen vorher. Und auf der anderen Seite bin ich dann Richtung Norden gefahren, Alberta, Yukon und diese riesen Kahlschläge gesehen. Und da kam ich zurück und habe gesagt, ich kann eigentlich jetzt nicht hier Förster werden, wir müssen doch diese globalen Trends stoppen. Habe mich dann entschieden, ein Zweitstudium zu machen in Bayreuth, Geoökologie. Und es war aber unsicher, ob ich einen Studienplatz bekomme. Und habe mich sicherheitshalber mal bei diesem Anwärterdienst in Bayern angemeldet. Und bin auch genommen worden. Und ich bin dann wirklich den ersten Tag dort gewesen. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Als studierter Förster wurde ich behandelt, als käme ich gerade in die Schule. Also es war unglaublich.
Ja auch die Schule
war
des Grauens.
Ein Mief, ein konservativer Mief, eine rückwärtsgewandter Waldbau. Und nach 3 Tagen habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht machen. Dann habe ich nicht erst noch mal in Bayerischen Wald, habe ein Projekt fertig gemacht. Dann habe ich zum Glück einen Studienplatz gekriegt und habe dann vergessen, mich abzumelden. Und nach 5 Wochen habe ich einen Anruf gekriegt und dann hat irgendein Kommilitone gemeint, Martin, du musst doch mal dich hier melden. Keiner vermisst dich, aber du bist immer noch irgendwie hier gemeldet. Was ist los? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe das Projekt längst aufgegeben. Dann habe ich mich abgemeldet und nach 5 Wochen war offiziell mein Kapitel als bayerischer Förster beendet.
Unfassbar. Aber ich meine, seitdem hat sich übrigens nicht so allzu viel verändert, glaube ich, also ohne jemand auf die Füße zu treten oder vielleicht doch. Und zwar hat, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, in der Süddeutschen Professor Bauhus, der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats Waldpolitik, zu Papier gegeben, dass die Selbstheilungskräfte der Natur ein nicht evidenzbasiertes Narrativ sind. Also das heißt auf gut Deutsch
unfassbar.
Gesagt, die Selbstheilungskräfte der Natur gibt es nicht. Wald kann es nach über 300 Millionen Jahren nicht mehr selber. Das ist der Vorsitzende Wissenschaftliche Beirat beim Landwirtschaftsministerium. Also nach wie vor, Förster machen Wald, Natur hat keine Ahnung. Aber das war dann anscheinend damals schon so, ist heute leider immer noch so.
Ja, und ich glaube, die Forstwirtschaft tut sich keinen Gefallen damit, dass sie versucht, Wissenschaft zu kontrollieren und politisch auszurichten. Weil gerade die Wissenschaft sollte unabhängige Ergebnisse liefern, die man ja immer noch unterschiedlich einordnen kann. Aber wenn man die Wissenschaft, die sogenannte Forstwissenschaft, kontrolliert und politisch ausrichtet, schneidet man im Grunde die wesentliche Basis ab, wenn man sich mit Ökosystemen beschäftigt. Und ich habe ja dann als Waldcampaigner bei Greenpeace die ersten 10 Jahre auch Kampagnen hier in Deutschland gefahren, habe immer wieder festgestellt, wie kontrolliert die einzelnen Landesämter, Forsten wirklich von der Politik kontrolliert werden, dass nichts rausgegeben wird, was die wirtschaftliche Ausrichtung beeinflusst. Und das ist fatal. Das sieht man ja gerade heute.
Ja, also es ist, ich sag mal so, man könnte jetzt eine Parallele zum Berliner Flughafen ziehen, wenn Behörden wirtschaften möchten. Also es sind ja keine bösen Menschen, ne? Nur sie können es nicht, ne? Weil sie eigentlich auf Verwaltung eingerichtet sind, die wir auch brauchen. Also gerade jetzt, Corona-Pandemie, sind wir froh, wenn wir eine funktionierende Gesundheitsverwaltung haben. Aber wir müssen uns mal vorstellen, die Gesundheitsämter würden Impfstoff entwickeln. Ich glaube, da würden wir in 1000 Jahren noch darauf warten, weil sie es halt nicht können. Sie behaupten es ja auch zum Glück nicht. Aber die Forstverwaltung, die ja eigentlich Kontrollbehörden sind in erster Linie, die glauben wirklich, sie machen Wald, ne?
Ja. Ich meine, dass diese beim Landwirtschaftsministerium angesiedelte wissenschaftlichen Beiräte für Forstwirtschaft, die wurden ja nur eingerichtet, weil die Gutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen meist so unbequem war für die Forstwirtschaft, dass sie gesagt haben, nee, das müssen wir jetzt selber in die Hand nehmen, dass die Ergebnisse auch stimmen. Und ich glaube, es scheint so, was du erzählst, das hat sich seitdem eigentlich nichts geändert, ne?
Nein, es hat sich nichts geändert. Also ich weiß, in unserem Studium, da kamen wir so langsam davon ab, Kahlschläge zu machen im Buche. Also damals gab es ja noch Garenberger Verfahren, da wurde ja mit Planierraupe rumgefahren, weil man gemeint hat, wenn man den Boden nicht mit Planierraupen bearbeitet, könnten Bucheckern könnten dann nicht keimen. Ne? Wo man sagt, okay, Planierraupe ist jetzt auch nicht so schrecklich alt, evolutionär gesehen, aber dass die alten Buchen das nicht mehr hinbekämen, wenn die Planierraupe vorher nicht drüber gefahren ist, da kam man dann so langsam ab davon. Wir haben auch noch gespritzt mit Lindan, also das ist so, ja, im Prinzip kann man sagen, eine Vorläufersubstanz von Karate. Karate, finde ich, hört sich eigentlich ehrlicher an, ne? Das ist der Nackenschlag für alle Insekten. Aber diese Mittel, das lief dann langsam so aus, also diese ganz brutale Waldbehandlung, und zwar spätestens, du hast es auch gesagt, Anfang der 90er Jahre, das große Erschrecken angesichts der Stürme, Vivien, Wiebke und wie sie alle hießen, dass man gesehen hat, okay, Plantagenwirtschaft ist am Ende. Also damals ganz klar Aufbruchstimmung, Naturverjüngung, wir brauchen mehr Laubbäume. Und dann, ich glaube, es war so vor 10 Jahren, da tauchten auf einmal in den forstlichen Fachzeitschriften so hässliche Wörter auf wie Verbuchung der Bestände. Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, als ob Buche jetzt ein Unkraut ist, was bekämpft werden muss, was ja auch tatsächlich dann passiert ist, ne? Dass man sie wieder rausgesägt hat und gesagt hat, kein Mensch braucht alles Laubholz, wir müssen jetzt unsere Fichte wieder fördern. Ne? Das ist jetzt erst ein paar Jahre her.
Ja, es ist schlimm. Wir haben ja, das war etwa vor 10 Jahren, haben wir Norbert Panek, einen tollen Waldökologen, ja gebeten, mal die letzten Buchenwaldgebiete in Deutschland mal zu kartieren, und haben dann auch diese eine Karte veröffentlicht. Und das hat zu einem Aufschrei geführt auf Seiten der Forstwirtschaft und auch zu der Reaktion, wir müssen jetzt alle alten Buchen irgendwie abschlagen, bevor die für den Naturschutz interessant werden. Und das zeigt ja auch die Geisteshaltung, die sehr stark, meines Erachtens sehr stark getrieben wird, einfach von der Verarbeitungsindustrie, die längst das Sagen übernommen hat in der Forstwirtschaft. Die ja auch immer wieder sagen, wir müssen aufpassen, dass wir das Nadelholz nicht von den Märkten verlieren und dass bei 2/3 Nadelholz in Deutschland und solche Sachen. Also ich glaube, da wird ganz bewusst ein Narrativ gesteuert, was einfach gegen die natürliche Entwicklung, gegen natürliche Ökosysteme läuft und im Grunde den Plantagenwald manifestieren soll. Ne?
Ja, oder geht es da vielleicht auch, sagen wir mal so, also die Leute, die ich so kennengelernt habe, Försterinnen und Förster, das sind ja grundsätzlich nette Menschen, sind naturinteressiert, also im Einzelnen auch Vogelkundlerinnen und was da alles dabei ist. Und glauben, also wir sehen das mit Studierenden, die glauben tatsächlich, der Wald kann es nicht mehr. Also das ist ja keine Verschwörungstheorie, also dass da insgesamt die Forstindustrie groß mitredet oder auch so Organisationen wie die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, ne, die dann auch Fördergelder verteilt und solche Dinge. Also da gibt es schon ein Konstrukt, was Märkte bedient, aber die einzelnen Menschen, die da drin arbeiten, also wie gesagt, junge Studierende, die haben ja noch keine Verflechtung mit irgendwelchen Märkten. Die stehen dann bei uns draußen und wir diskutieren und die denken wirklich, der Wald bricht zusammen, wenn man keine Bäume absägt. Da würde jeder Laie sagt, ja, aber ne, das kann doch nicht sein, das ist ja eher umgekehrt. Einen Wald macht man ja kaputt durch Bäume absägen. Und die sagen, nein, der hält sich nicht, der bricht zusammen. Das ist ganz schlimm fürs Klima.
Ja, und das ist, glaube ich, die ganz weit verbreitet, dass, oder sagen wir es mal andersrum, ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder Dinge selber anzugucken und das, was man von außen bekommt, auch zu hinterfragen, ob es wirklich stimmt. Und das hat mich ja, als ich dich mal besucht habe in deinem Wald, sehr fasziniert, dass du eigentlich einer der wenigen hier in Deutschland, in Europa bist, der einfach mal Sachen hinterfragt hat, die so als Wissen im Raum standen. Und ich weiß auch nicht, wie wir da hinkommen, dass die Studierenden das wirklich wieder lernen, selber hinzugucken, selber zu forschen, selber nachzudenken und Sachen in Frage zu stellen, können ja dann am Schluss auch zum anderen Ergebnis kommen. Aber diese Offenheit zu sagen, wir können so viel lernen, auch von Ökosystemen, das vermisse ich auch. Und da ist irgendwie der Wurm in der Ausbildung drin, glaube ich.
Ja, also es ist ja, also bei uns war es damals ein verwaltungsinternes Studium, da waren wir ja schon Beamte und wir haben im Prinzip auch so studiert, also von 8 bis 17 Uhr, da war nichts mehr mit Forschung und sonst irgendwas, wir haben auch in dem Sinne keine Bachelorarbeit, gab es, also Diplomarbeit hätte es sein müssen, gab es auch nicht, also war alles ein bisschen was Besonderes. Letztendlich aber ist auch das Studium auch heute häufig von reinem Lernen geprägt und das ist genau der Punkt. Ich habe selber natürlich auch Mist gebaut früher. Also auch dieses Z-Baum-System, also dass man einzelne Bäume freistellt, weil man sagt, die müssen so schnell wie möglich wachsen und fördert damit eigentlich die Plantagen. So habe ich ja angefangen. Und habe mehrfach, das passiert mir auch heute noch, Sachen überdacht. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Ich habe bis vor wenigen Tagen gedacht, Laubbäume, also das hat mit Forstwirtschaft gar nichts zu tun, aber was man über Bäume lernt, Laubbäume mit roten Blättern signalisieren den Insekten, hau ab, ich bin ganz stark. Die aktuelle Forschung sagt, ja, das stimmt schon im Prinzip, aber die Bäume tarnen sich eigentlich mit Rot, weil Insekten gar kein Rot sehen. Also das sind schon die starken Bäume. Ja, aber es ist schon ein bisschen was anderes. Ne? Ja. Das ist kein Hau-Ab-Signal, sondern ein Signal, bitte geh an mir vorbei. Und ja. Das, weil Insekten eben Rot nicht sehen und der rote Farbstoff im Herbst, den zu bilden, diese Anthocyane, das kostet halt irre viel Energie und das können nur fitte Exemplare und alle anderen gehen eben ungetarnt in den Winter und die Insekten, Blattläuse legen ja jetzt teilweise noch die Eier in die Ritzen, übersehen dann diese feuerroten Bäume. Aber ich habe es eben andersrum interpretiert, beziehungsweise auch gelesen. Und so lernt man halt ständig was dazu und denkt, ah, verdammte Hacke, hast du dich vertan. Und gerade im Sinne Waldbewirtschaftung habe ich natürlich auch früher viele Fehler gemacht, aber so korrigiert man sich halt laufend und das macht doch Spaß, ne? Wenn man merkt, ach, da gibt's was Neues, probieren wir es mal aus. Gucken wir uns mal an. Ihr habt ja zum Beispiel in Lübeck ein irre tolles Modell auf die Beine gestellt, wo man zum Beispiel sagt, dieses ständige Durchforsten und Pflegen über Jahre und Jahrzehnte immer wieder Bäume rauszusägen, um da so einen optimalen Wald zu formen, ist eigentlich völlig überflüssig, sogar betriebswirtschaftlich. Ne? Da musste ich auch erstmal schlucken, weil dann können die meisten Förster, die heute in Lohn und Brot sind, eigentlich erstmal die Füße hochlegen. Ne?
Tja, eigentlich ja, ne? Auf jeden Fall bräuchten sie gar nicht diesen Aktivismus an den Tag zu legen, den ja viele haben. Und du hast ja vollkommen recht, es gibt wahnsinnig viele engagierte Försterinnen und Förster, die einen guten Job machen wollen und aber teilweise Vorgaben haben von den staatlichen oder kommunalen oder privaten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern, dass die gar nicht dazu kommen, eigentlich mal drüber nachzudenken, was kann man lernen von der Natur, was kann man anders machen. Und in Lübeck, ich meine, da haben mich zwei Sachen fasziniert. Das eine ist tatsächlich, wie du sagst, die haben einfach dicke Bäume und von denen können sie ab und zu auch mal welche ernten und dann bringen die gleich wahnsinnig viel Geld, ohne dass man da groß was machen muss, außer warten. Und das andere, dass die Qualitäten, die sie haben, in so einem sehr zurücknehmend genutzten Wald trotzdem toll sind. Also sind ja irre, irre Bäume. Und durch diese Lernflächen, die sie haben, wo einfach gar nichts gemacht wird, sie ja auch ganz viel lernen können von Dingen, die, kennst du es ja selber, wenn 10 Försterinnen und Förster im Wald stehen, dann wissen eigentlich alle genau, wie das weitergeht und wie es in den nächsten 10, 20, 50 Jahren sich entwickelt. Und Lübeck hat gesagt, nee, wir wissen es nicht, aber wir schauen es uns an und haben einfach mal Flächen aus der Nutzung genommen, auch Wirtschaftsfelder aus der Nutzung genommen, zu 10-15%, glaube ich. Und dann können sie immer da ableiten, stimmen ihre Annahmen, die sie getroffen haben oder nicht, und dann korrigieren sie auch. Und das finde ich faszinierend und das ist ja das auch, was du machst, wirklich hingucken, Sachen auch selber wieder in Frage stellen, wenn neue Erkenntnisse dazukommen. Und ich glaube, so muss es auch sein.
Ja, also so, das ist ja auch viel entspannter, ne? Wenn man der Natur zuguckt. Natürlich stellt sich die Frage, was mache ich dann eigentlich? Es reicht ja, wenn man lernt. Ne? Wenn man lernt und bestimmte Fehler vielleicht nicht mehr macht, worauf das zusteuert, ich glaube, das kann man schon vorhersagen. Es steuert darauf zu, dass man die Natur ihren Job einfach machen lässt, wie sie das logischerweise ohne den Menschen überall auf der Erde kann. Also insofern ist das wohin es läuft, ganz einfach. Die Frage ist natürlich, wie viel Holz kann man dann noch nutzen? Die stellt sich ja momentan gar nicht. Im Moment sagt Forstwirtschaft ja, die Industrie braucht so viel, also liefern wir so viel und versucht das noch zu optimieren. Und eigentlich muss die zukünftige Frage lauten, wie viel kann man noch nehmen, ohne diese Funktionen zu beeinträchtigen? Oder kann man da überhaupt noch was rausnehmen? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Naja, das ist ja so wie ein bisschen wie in der Automobilindustrie, wo gesagt wird, wir können uns nicht von SUVs verabschieden, weil wir brauchen ja die Arbeitsplätze und wir brauchen Wirtschaftswachstum, dass es uns allen gut geht. Und trotzdem steuern wir damit voll in die Klimakatastrophe rein, ne? Und ähnlich ist es in der Forstwirtschaft. Das Normative ist das, was der Markt nachfragt, und der ist unersättlich, ne? Und wenn man danach geht, dann müsste man ja fast alles Holz irgendwie jetzt auf den Markt werfen. Ich hatte einen Waldbauprofessor, Fredo Rittershofer hieß der. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast. Nee. Der ist immer mit rotem Pullover in den Wald gegangen und ist da immer total aufgeblüht. Und er hat uns gesagt, der hat wirklich viele gute Sachen gesagt. Er hat gesagt, also die Ausrichtung des Waldes von morgen auf zukünftige Märkte, auf die Märkte von heute, ist ein total irrsinniger Ansatz, weil vor 100 Jahren haben wir doch noch nicht gewusst, was jetzt auf den Märkten gebraucht wird, sondern wir müssen doch die Waldbehandlung darauf ausrichten, was für das Ökosystem wichtig ist. Die Bodenverhältnisse, die Wetterverhältnisse, Standardsverhältnisse generell. Und dann ist es auf die Zukunft ausgerichtet. Und da hat er, glaube ich, bis heute recht. Aber das Gegenteil findet ja gerade statt.
Richtig, es findet das Gegenteil statt. Und wenn man noch so ein bisschen Ursprünglichkeit erhalten will, müsste man oder muss man jetzt eigentlich schauen, dass man die, du hast es vorhin erwähnt, Norbert Panik, mit dem ich demnächst auch noch ein Gespräch habe, der ja diese alten Wälder erfasst hat, die müsste man eigentlich alle unter Schutz stellen. Es sind ja gar nicht mehr so viele. Ne? Und es taucht ja immer wieder die Frage auf, wie viel Wald sollen wir eigentlich unter Schutz stellen? Also unter Schutz heißt, eigentlich muss ja nur die Motorsäge ausgestellt werden. Die meisten Leute, das ist übrigens auch ein schöner Begriff, reden von Stilllegungen. Ne, man kann ja den Vögeln das Singen nicht verbieten. Also die Wälder sind ja nicht still, sondern da schweigt ja nur die Motorsäge oder die Erntemaschine. Wie viel, also ich habe persönlich auch einen Prozentsatz, wie viel Prozent würdest du rein persönlich sagen, unabhängig von Greenpeace, unabhängig von irgendwelchen anderen Organisationen, würdest du unter Schutz stellen wollen und mit dem heutigen Wissensstand? Wenn du es zu entscheiden hättest.
Wenn ich es zu entscheiden hätte, würde ich sagen, ein Drittel.
Gut. Und gibt es da irgendeine Begründung?
Ich glaube, also ich war jetzt die letzte Woche eigentlich wirklich nochmal geschockt, und ich habe echt schon, ich verfolge ja die ganze Debatte schon sehr lange und höre auch immer wieder, wie dramatisch die Situation ist, aber das, was die Leopoldina jetzt veröffentlicht hat, die nochmal, also die größte wissenschaftliche Einrichtung eigentlich Deutschlands, die gesagt hat, wir stehen kurz davor, dass unsere Ökosysteme kollabieren, wegen der Landwirtschaft, wegen der Forstwirtschaft, da müssen wir doch anfangen nachzudenken. Das Gleiche hat jetzt die Schwedische Akademie, ich glaube, vor 2 Tagen jetzt nochmal formuliert und hat das für Europa auch nochmal konstatiert. Wir sind weit über einen kritischen Punkt hinaus und wir müssen jetzt alles daran setzen, dass sich Naturökosysteme überhaupt wieder erholen können. Und deswegen glaube ich, das war so einer der wenigen Hoffnungsschimmer jetzt in dieser Woche oder was letzte Woche, als ich die EU-Ministerinnen und Minister getroffen haben, die eine Biodiversitätsstrategie verabschiedet haben, die ja gesagt haben, wir müssen 30% unter Schutz stellen, 10% dann streng geschützt, und dass ein Regierungsrat einrichtet, da bin ich, glaube ich, mit meinen 30%, die man streng schützen werde, eigentlich ganz gut positioniert. Also ich glaube, das ist das wirklich, was notwendig ist. Und da, du hast vollkommen recht, wir müssen anfangen bei den wertvollsten, ökologisch wertvollsten Wäldern, dass wir die einer Profitorientierung erstmal wegnehmen.
Ja, die sind ja meistens in öffentlicher Hand, also Privatwälder. Ich kenne zumindest keine großen, es gibt schon ein paar, doch, ich kenne ein paar, aber wenige, wo alte Buchen- und Eichenwälder stehen. Das meiste ist Staats- und Kommunalwald. Aber immerhin, das ist ja über die Hälfte der Waldfläche in Deutschland. Da hätte man ja mehr oder weniger direkt Zugriff drauf.
Ja, aber ich frage mich auch immer, ich glaube, die müssen zuallererst, ne, was tun, mhm. Aber ich meine, im Grundgesetz steht auch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Und wenn ich dann jetzt als privater Mensch einen Wald habe, da habe ich doch eine Verantwortung, dass das ökologisch, das stimmt, was ich mit dem Wald mache. Weil das würde ich jetzt mal als gesellschaftliche Verantwortung, als soziale Verantwortung dann auch mit definieren. Und ich glaube, dass auch die Privatwaldbesitzer und Besitzerinnen da durchaus eine Verantwortung haben, ne?
Auf jeden Fall. Das Problematische ist ja, dass die Staatsforstverwaltung, die ja immer noch den größten Teil der Holzbewirtschaftung in Deutschland, also Waldbewirtschaftung möchte ich das ja nicht nennen, Holzbewirtschaftung machen, dass die Standards setzen. Ne? Und Standards heißen ja immer noch höchstens 20 Meter Gassenabstand, also wo diese Maschinen fahren, alle 20 Meter. Oft ist es ja noch viel weniger, wenn man genau hinschaut, rollt dann so ein Erntepanzer durch, sodass wir, was man überschlägt, pro Quadratkilometer im Schnitt alleine 50 Kilometer pro Quadratkilometer Befahrungsspuren haben, wo quasi alles verwüstet ist. Ne? Und wenn das der Standard ist, wo der Staat sagt, okay, das ist die gute fachliche Praxis, ein Begriff, der ja auch nicht näher definiert ist, also der wird ja durch Standards gesetzt letztendlich, dann sagt der Privatwald, okay, warum soll ich besser sein? Also Sozialbindung des Eigentums, ja, finde ich, sehe es übrigens genauso wie du. Die gibt es ja auch, das freie Betretungsrecht zu jeder Tages- und Nachtzeit, dass man Pilze sammeln darf, das muss jeder tolerieren. Ne? Und warum? Wenn das überlebensnotwendig ist für uns, und das zeigt sich ja immer mehr, warum darf dann jemand unsere Klimaanlage kaputt hacken, wenn man es mal nur darauf reduzieren möchte? Ne?
Absolut, und weil du sagst mit dem Standardsetzen Staatswald, ich bin ja im Spessart aufgewachsen, also so in Nordwestbayern, Franken eigentlich, genauer gesagt. Und wir haben vor 10 Jahren, knapp 10 Jahren, haben wir da eine Greenpeace-Kampagne gestartet im Spessart. Spessart steht ja irgendwie für, also meines Erachtens ist neben dem Pfälzerwald das größte Laubwaldgebiet, was wir haben und ökologisch wirklich eines der wertvollsten. Und da waren wir dann unterwegs mit dem staatlichen Förster von dieser Bayerischen Staatsforsten und sind da rumgelaufen. Die haben wirklich alle 15 bis 30 Meter haben die Rückgegassen gehabt in einem Laubwaldgebiet. Also nicht irgendwie so ein Durchforstungsfichtenbestand, sondern standardmäßig. Alle 30 Meter.
Ganz kurz sagen, nur zur Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Rückegasse muss deswegen 20 Meter auseinander sein, also wenn man es rein mit Maschinen macht, weil der Greifarm 8 bis 10 Meter weit greift und dann, wenn man alle 20 Meter eine Gasse hat, dann kommt von links und rechts an diesen verbleibenden 16 Meter Waldblock, kommt die Maschine an jeden Baum dran. Dazu muss man aber auch wissen, die Bäume, also gerade Laubbäume, sind 30 bis 40 Meter lang, also die würden schon über zwei Rückegassen drüber fallen, also für die braucht man gar nicht so ein Gassennetz, ne?
Ja, genau, das habe ich ihm gesagt, habe ich gesagt, what the hell, habt ihr hier so enge Rückegassenabstände? Hat er gesagt, ja, weil wir das in ganz Bayern so machen. Und da habe ich gesagt, ihr habt doch hier einen der einmaligsten Laubwälder, die es gibt. Da reichen doch 60 bis 80 Meter, wenn überhaupt. Nee, wir müssen das hier standardmäßig so machen. Und wenn du dann gesehen hast, was die in diesem Laubwald gemacht haben, dann wusstest du auch, die haben von Ökosystemen, von seltenen Waldgesellschaften keine Ahnung gehabt. Die haben überall in wirklich die einmaligsten Laubwälder mit Eiche, Buche, haben die Löcher reingeschlagen, haben dann die nordamerikanische Douglasie reingepflanzt, weil auch das war standardmäßig vorgesehen in ganz Bayern, überall die Douglasie reinzuhauen. Und dir sind wirklich die Tränen gekommen. Wirklich, ich war fassungslos. Ich war mal mit einem Journalisten dann unterwegs, der viel sich zu Naturschutz angeguckt hat, der war den Tränen nahe, als er das gesehen hat. Es war unfassbar.
Und ihr habt doch auch, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, die schöne Aktion gebracht, mal Douglasien wieder auszubuddeln und dem Ministerium vor die Tür gestellt, richtig?
Naja, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Da haben unsere Aktivistinnen, Aktivisten, haben in einem europäischen Naturschutzgebiet, was die Zielsetzung hat, die Buchenwaldgesellschaft wirklich zu erhalten und zu verbessern. Da haben wir Douglasien mit standardsheimischen Buchen ausgetauscht. Und dass die Douglasien dann nicht kaputt gehen, haben wir die in einen Container gesteckt, haben sie zum Ministerium gefahren, dass sie noch einer guten Verwendung dann dort zugeführt werden können und haben natürlich gegen diesen frevelhaften Umgang mit Laubwäldern protestiert vor dem Ministerium.
Also sehr schön dezidiert. Also, aber ich, ist mir gut in Erinnerung, weil das ist ja auch mal kurz hochgekommen, ob da entsprechend ein Verfahren in Gang gesetzt wird, was man dann aber so intelligent war man dann schon, dass man das nicht gemacht hat, weil streng genommen haben ja die bayerischen Staatsforsten da massiv gegen mehrere gesetzliche Vorschriften verstoßen. Ne?
Ja, aber das Interessante war, die Forstwirtschaft hat uns natürlich gehasst dafür, aber die Europäische Kommission, weil das ein europäisches Naturschutzgebiet war, hat durchgesetzt, dass im Spessart keine Douglasie mehr gepflanzt werden darf in diesem FFH-Gebiet.
Wow, das wusste ich auch nicht. Gut.
Ja, das ist total spannend. Der Minister hat damals schon erkannt, die Schlacht ist verloren, hat dann ein Moratorium, Pflanzmoratorium für Douglasie dann eingeführt. Und wir haben eine Beschwerde geführt in Brüssel und die Kommission war fassungslos und hat dann 2-3 Jahre mit Bayern und dem Bund verhandelt. Und am Ende dürfen die jetzt keine Douglasie mehr da pflanzen.
Sehr schön, weil das habe ich zum Beispiel letztes Jahr noch auf Rügen gesehen. Alte Buchen, also ich weiß nicht, wer der Waldbesitzer war, aber alte Buchen abgehackt und Fichte reingepflanzt. Ne? Wo ich auch dachte, das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Ne? Aber es wird einem doch laufend berichtet. Und dann kommen wir zu einem anderen Thema, das ist, glaube ich, für euch, ist für uns alle ganz wichtig, wo man genauso fassungslos sein kann und darf oder muss. Es ist mit dem Dannenröder Forst, was da gerade passiert. Ne? Ich glaube, so Stichwort öffentlicher Nahverkehr, Elektromobilität und so weiter, wir stehen vor einer Verkehrswende und in der beginnenden Verkehrswende wird dort Wald für eine Autobahn gerodet.
Ja, es macht mich fassungslos. Also es ist ja nicht mehr so, dass wir im Jahre 2000 oder 1990 uns befinden, sondern im Jahre 2020, wo vollkommen klar ist, wir müssen komplett umsteuern, was unsere Mobilität angeht. Wir haben es ja jetzt während Corona gesehen, wie jetzt die Flüge nach unten gegangen sind und die Atmosphäre im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder durchatmen kann. Und was ja auch für einen Krieg und für Staus auf den Autobahnen täglich stattfinden, mit LKWs, mit PKWs, das ist ja schon wahnwitzig. Ich glaube, der Verkehrsbereich ist der einzige, der seit 30 Jahren seine CO2-Emissionen nicht nach unten gebracht hat, sondern die konstant gleich geblieben sind. Da ist nichts passiert. Nichts. Und die Erfahrung ist ja, je mehr Autobahnen und Straßen gebaut werden, desto mehr zieht es Verkehr nach sich. Und dann im Jahre 2020 so einen tollen Wald wie den Dannenröder Wald da jetzt noch abzuforsten oder abzuschlagen für eine neue Autobahn, das darf es einfach nicht mehr geben. Da müssen wir einfach sagen, wir sind in einer Klimakrise, wir sind in einem Klimanotstand und das erfordert ein genauso drastisches Umdenken, wie wir das auch in anderen Bereichen machen würden und ja mit Corona auch aktuell tun. Da wird ja schnell reagiert. Und warum, wir können es einfach nicht mehr mit Planungen, die vor 30, 40 Jahren angefangen haben, die einfach uns weiter auf den Abgrund zubringen, können wir doch jetzt nicht weitermachen. Wir müssen, glaube ich, jetzt einfach mal wirklich grundlegend nachdenken. Und da ist der Dannenröder Wald, glaube ich, gerade die prominenteste Auseinandersetzung, um diesen Irrwitz einfach mal zu stoppen.
Übrigens auch schön, ich meine, glaube ich, in zumindest offiziellen Sprachgebrauch heißt es Dannenröder Forst und Hambacher Forst, der hat ja das gleiche Schicksal, nur durch eine andere Problematik, nämlich Braunkohle. Rutscht mir immer wieder raus, Forst, man sollte aber von Wald sprechen, ne? Denn Forst ist ganz klar künstlich gemacht. Ne? Ja. Ich meine, wir haben ja beide, also du hast Forstwissenschaft, ich Forstwirtschaft, aber letztendlich mit demselben Ziel studiert. Und man muss sich von diesen Begriffen einfach trennen. Beziehungsweise Forst ist schon richtig, aber nicht für diese beiden Wälder, weil das sind eben schöne alte Laubwälder. Ne?
Ja. Ich habe auch Forstwirtschaft studiert an der Fachhochschule damals. Ja. Und ja, und Hambacher Wald, du warst ja auch dort. Ich habe neulich erst wieder ein Video von dir gesehen, wie du da gesprochen hast. Und ich glaube, der hat ja auch gezeigt, also das war ja wirklich auch eine Blamage in ganz Deutschland, aber auch in Europa. Mir haben das Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern erzählt. Also da hat sich die gesamte politische Elite inklusive der Kanzlerin ja sowas von blamiert, dass ein einmaliger Wald nochmal für Braunkohle geopfert werden soll. Das ist so ein bisschen wie die A49 beim Dannenröder Wald. Und was halt einfach toll zu sehen war, dass ich glaube, unsere Gesellschaft das jetzt einfach nicht mehr durchgehen lässt. Also ich glaube, das Problembewusstsein, was Klima angeht, was jetzt auch unsere Waldkrise angeht, das ist schon so breit verankert. Und es gibt ja auch Lösungen. Es gibt ja mittlerweile in den meisten Bereichen super Konzepte, wie wir eigentlich rauskommen können. Das muss nur gemacht werden.
Du warst da auch in dem Zusammenhang auch, warst du nicht an dem Kohleausstieg auch beteiligt? Weil ich mich frage, wenn man dann mit auch Menschen redet, die das völlig normal finden, dass man weiter Kohle verheizt, wie hält man das überhaupt aus? Also weil ich glaube, ich würde da relativ schnell sehr ungeduldig.
Ja, Geduld ist jetzt auch nicht meine große Stärke. Naja, das kommt immer darauf an, wer es ist. Also wenn es ein Lobbyist ist von dem Unternehmen, so wie damals Schmitz von RWE, das ist natürlich rein profitgetrieben, seine Argumente. Und ich glaube, das macht mich richtig ärgerlich, wenn der sich dann durchsetzt bei der Politik. Hat er aber nicht. Den Hambacher Wald muss er aufgeben. Und es wird ihm natürlich noch vergoldet mit Milliarden. Aber ich denke, wenn dann jemand in der Kohleindustrie beschäftigt ist und da seinen Arbeitsplatz hat, ist für mich das schon was anderes. Da verstehe ich ja auch die Emotion zu sagen, ich will nicht, dass mein Arbeitsplatz verschwindet. Und da glaube ich, ich war ja damals in der Kohlekommission mit drin gesessen, hatten wir einfach gute Diskussionen, dass wir gesagt haben, klar, wenn jemand in 5 bis 10 Jahren dann nicht mehr in der Kohleindustrie arbeiten kann, weil wir aus Klimagründen jetzt den Kohlebetrieb einstellen müssen, dann muss sich auch der Staat darum kümmern, dass sie eine neue berufliche Perspektive bekommen, dass dann Betriebe entstehen mit erneuerbaren Energien oder die Energiekonzerne sich selber umbauen Richtung erneuerbaren Energien. Und da ist, glaube ich, auch richtig was Gutes rausgekommen. Auch wenn wir am Ende total unzufrieden waren mit dem Enddatum für den Kohleausstieg 2038, ist viel zu spät. Das haben wir damals auch dann abgelehnt. Aber du wirst sehen, wir werden spätestens 2030 werden wir keine Kohle mehr verfeuern.
Ja, das hätte ich jetzt gerade als Nächstes gefragt, weil ich habe neulich nochmal gelesen über verschiedene Thinktanks, die da auch unterwegs sind und auch Forderungen aus der Industrie selber, natürlich nicht aus der Kohleindustrie, aber von sehr vielen anderen, dass die CO2-Steuer, sie heißt ja nicht so, ne, darf es glaube ich aus juristischen Gründen nicht, aber letztendlich ist es ja eine, die jetzt startet mit, wie viel sind es, 27 Euro, irgend sowas.
25.
Ach, sogar noch 2 Euro weniger. Gut, aber sagen wir mal, wenn die irgendwo so Richtung 50 Euro kommt, dass das dann eigentlich schon nicht mehr rentabel ist, Kohle zu verfeuern. Und wir hatten die Frage ja schon mal, ich habe mal 2008 für ein Buch recherchiert, damals waren schon Forderungen aus der Industrie und auch Einschätzungen, dass die CO2-Steuer, die dann ja damals doch nicht gekommen ist, so bei 90 bis 100 Euro pro Tonne liegen wird. Und dann spätestens dann ist klar, dann funktioniert sowas nicht mehr, oder?
Ja, es war schon letztes Jahr so, da gab es ja noch keinen staatlichen Kohleausstieg. Da haben sehr viel mehr Kohlekraftwerke sich schon abgeschaltet, beziehungsweise sind raus aus dem System, weil es nicht mehr rentabel ist. Gerade Steinkohle, die ja importiert wird aus Australien zum Beispiel, wo die Wälder gebrannt haben und Siemens da noch eine Bahnlinie baut zu einer neuen Kohlemine. Der Import von Kohle ist mittlerweile zu teuer, um die Steinkohlekraftwerke hier rentabel zu fahren. Das siehst du am besten daran in Hamburg, wo ja Greenpeace Deutschland sitzt, hat jetzt der Energieversorger Vattenfall hat jetzt gesagt, sie wollen jetzt sehr schnell aus einem Kraftwerk aussteigen, was erst vor 10 Jahren, glaube ich, gebaut wurde, weil es einfach nicht mehr rentabel ist. Aber auch die gesellschaftliche Akzeptanz völlig verloren gegangen ist. Also das ist sehr spannend. Deswegen glaube ich, wird das sehr viel schneller gehen, als sich das einige noch ausgerechnet haben.
Das heißt also eigentlich, vielleicht haben wir es sogar durch den Corona-bedingten Wirtschaftseinbruch gesehen, vielleicht haben wir den Höchstausstieg an CO2 schon hinter uns, oder?
Also in Deutschland, glaube ich, wird es jetzt schneller gehen als geplant, vor allem im Energiebereich. Wie gesagt, Verkehr, da gibt es noch viel zu tun. Über Wald können wir gleich mal nochmal sprechen, aber das ist ja ein trauriges Kapitel. Und global, also in Deutschland, wie gesagt, da gab es 10 Jahre Stillstand und jetzt seit 2019 durch den schnelleren Ausstieg aus der Kohle und jetzt 2020 wegen Corona werden wir es sogar vielleicht schaffen, dieses -40%-Ziel zu erreichen. Global sind wir noch nicht beim Peak angelangt, also bei dem Punkt, wo es dann sinkende Emissionen gibt. Und da hängt sicherlich jetzt auch viel dran, was in den USA, was in China passiert, ob das eine neue Dynamik dann bekommt, ne?
Ja, aber wenn Deutschland Vorbildfunktion wieder zurückerlangt, ist ja lange verloren, dann lassen sich andere vielleicht mit inspirieren. Wir sagen ja oft auch die paar Prozent, die wir zum globalen CO2-Ausstoß beitragen, da macht das Spiel jetzt gar keine Rolle, was wir hier veranstalten. Aber ich glaube, diese Vorbildfunktion, die ist nicht zu unterschätzen.
Ja, vor allem, das stimmt ja auch nur zum Teil, weil ja Deutschland einen Großteil seiner Produktion ja ins Ausland verlagert hat. Das heißt sozusagen, unser Lebensstandard, unsere Wertschöpfung, die geht ja oft zu Lasten von Klima und Umwelt in anderen Teilen der Erde. Und als viert- oder fünftgrößte, je nachdem, wie man es dann definiert, Wirtschaftsnation der Erde mit dem größten CO2-Ausstoß in Europa, versucht zwar die Wirtschaft es immer runterzuspielen, die Rolle Deutschlands in der ganzen Bedeutung. Aber es ist klar, wenn Deutschland als so große Wirtschaftsnation es wirklich zeigt, dass wir zu 100% auf erneuerbare Energien gehen können, dass wir die Wälder und auch die landwirtschaftlichen Böden wieder zu Senken machen können für CO2, und zwar echte Senken, dann glaube ich, hat es beispielgebenden Charakter und auch Wettbewerbscharakter auch für andere Regionen, weil die einfach merken, die sind nicht mehr bei der Zukunft dabei, sondern auch bei der Vergangenheit, und es würde nochmal eine ganz andere Dynamik auslösen.
Ja, und dann sind wir nochmal beim Wald zum Schluss. Also apropos Dynamik auslösen, wie können wir im Wald eine Dynamik auslösen? Weil aktuell sehen wir die größten Kahlschläge, die wir seit Jahrzehnten haben. Ne? Da sagt man, ja gut, da gehen auch die Fichtenplantagen ein. Ja, aber es sind trotzdem Kahlschläge, wenn man die Bäume anschließen fällt. Die könnte man ja stehen lassen. Es sind auch wahrscheinlich illegale Kahlschläge oder mit ziemlicher Sicherheit. Die werden ja genehmigungspflichtig, und der Größenordnung ist es eigentlich gar nicht möglich. Also aktuell größter Maschineneinsatz ever, größte Kahlschläge ever, Insektizideinsätze, auch in einer Größenordnung, wie wir sie länger nicht gehabt haben. Also eigentlich ist es momentan so, dass so eine Ausverkaufsstimmung herrscht. Und wie kriegt man da zackig eine Wende hin?
Schwierig, ne? Ich glaube, also die Marktkräfte scheinen ja überhaupt nicht zu funktionieren. Eher das Gegenteil. Und ich glaube, für den öffentlichen Wald ist es natürlich die Politik. Das heißt, wir müssen Leute in die Regierung kriegen, die mal wirklich einen Paradigmenwechsel einleiten wollen. Anders geht es, glaube ich, nicht. Wir brauchen dann eine neue, völlig neue Aufstellung des Waldgesetzes, weil aus meiner Sicht es ist viel zu wenig geregelt, was den öffentlichen Wald angeht. Ich glaube, da brauchen wir wirklich eine gesetzliche Regelung, was darf im Wald passieren, aber was darf auch nicht passieren. Ich glaube, sonst kriegen wir das nicht hin. Und wir haben ja bei dem Wald ein ähnliches Phänomen wie beim Klima, dass ein Großteil der Bevölkerung ist ja auf der Seite zu sagen, wir müssen Wald erhalten, wir müssen den ökologisieren, wir müssen die Naturwälder wieder Naturwälder sein lassen. Und da ist die überwältigende Mehrheit bei uns. Aber diejenigen, die das Sagen haben, die die Macht auch haben, die werden nicht kontrolliert von Seiten der gewählten Regierung. Und ich glaube, daran müssen wir weiter arbeiten. Und das andere, glaube ich, was spannend ist, einfach, dass wir Leute zusammenschließen, die einfach das sehen und das anders machen wollen. Dass wir da wirklich auch irgendwie so eine positive Dynamik hinkriegen, dass wir einfach die was in die richtige Richtung machen wollen, zusammenschließen und dann vielleicht auch in Europa und dann vielleicht da noch eine ganz andere gesellschaftliche Kraft entwickeln können.
Tja, sieht nach einem dicken Brett aus, was da zu bohren ist. Also wobei mein Ansatz, den kennst du ja auch, ich gehe immer am liebsten von der Eigentümerin aus, und das ist ja die Bevölkerung. Ne? Und da tut sich ja mittlerweile so viel, dass etliche Kolleginnen und Kollegen schon extrem genervt sind, was ich als positives Zeichen werte, weil das einfach klar ist, dass das so zu brutal ist. Ne? Und dass man einfach mal insgesamt nachdenken muss, wie viel Holz brauchen wir tatsächlich, müssen wir den Großteil unseres Holzanschlags verbrennen, zunehmend auch in Kraftwerken. Diese Diskussion muss in Gang kommen. Die haben wir noch nicht, aber die wird zunehmend vor Ort geführt, draußen im Wald. Und das finde ich zum Start schon mal schön. Das löst natürlich jetzt momentan noch nicht allzu viele Probleme, aber Da tut sich was. Also diese Mischung von unten und von oben, bis das Personal, was dafür eingestellt ist, sich um unser aller Wald zu kümmern, das versteht, dass Waldpflegen nicht heißt, alles kaputt zu fahren und abzusägen. Ne?
Ja, und ich habe auch große Hoffnung, was die junge Generation angeht, die jetzt wirklich, ich meine, im Hambacher Wald waren die total aktiv, jetzt im Dannenröder Wald. Aber nicht nur das, ich glaube, die haben erkannt, dass wir einige Bereiche unserer Gesellschaft wirklich vor die Wand fahren und dass da irgendwie sich was ändern muss. Und die sind interessiert, ich glaube, die sind offen. Und ich glaube, dass wir da nochmal einen ganz anderen Ansatz finden für die Sachen, die du jetzt auch nochmal gesagt hast. Das ist total wichtig, dass wir einfach sagen, wie kriegen wir unsere Wälder wieder in Bürgerhand? Und das ist, glaube ich, jetzt die Aufgabe, da eine Wende hinzukriegen. Ich glaube auch, dass diese absterbenden Wälder, Plantagen, wie du sagst, und Kunstforste, glaube ich, nochmal eine ganz andere Betrachtung auslösen in der Gesellschaft. Weil das macht was mit den Menschen, wenn in der Nachbarschaft einfach der Wald abstirbt. Und ich hoffe, dass wir das jetzt irgendwie zusammen nutzen können, dass sich da doch was tut.
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile optimistisch, auch wenn man es draußen noch nicht sieht, dass sich da was tut. Aber es tut sich viel in den Köpfen. Und also meine persönliche Prognose ist, dass wir innerhalb der nächsten 5 Jahre eine andere Weichenstellung haben. So, das ist nicht nur mein Wunsch. Das ist wirklich, dann haben wir wie auch immer eine andere Bundesregierung, also mal parteiunabhängig frischen Wind rein. Ich hoffe natürlich, ich habe gewisse Präferenzen, das ist ganz klar, dass wir eine ganz deutlich stärkere Umweltbetonung haben, eine echte Umweltbetonung in der Politik. Und ich glaube auch, dass das kommen wird, weil Parteien, die das nicht berücksichtigen, die werden sich in Zukunft nicht halten. Man sieht das ja schon an zumindest den ganzen Versprechungen, die jetzt gemacht werden, nachdem man die Weichen anders gestellt hat. Ich erinnere mal kurz an Altmaier, der sich jetzt gerade überschlägt und eigentlich unser oberster Klimaschützer werden möchte. Also wenn das denn tut, ist okay. Ne? Aber dann muss ich mich ein bisschen beeilen, hat ja jetzt erstmal nur noch ein Jahr Zeit. Ne? Aber immerhin, es traut sich keiner mehr, das anders zu sagen, und es wäre schön, wenn sich keiner mehr traut, das anders zu machen. In dem Sinne, Martin, ganz vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal im echten Leben sehen. Momentan ist es ja ein bisschen dünner gesät, aber wir werden es sicher nochmal im Wald draußen sehen und dann hoffentlich in einem Wald, wo nicht Maschinen rollen, sondern wo Vögel singen und Menschen ihren Spaß haben.
Ja, freue ich mich auch drauf, Peter. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Total Spaß gemacht.